Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen News and Talk Folge im Jahre 2023. Meine Lieben, es hat ewig lange gedauert, bis wir endlich wieder zusammengekommen sind, aber ich habe gesehen, da ist noch jemand in meiner virtuellen Tonkabine. Hallo Nina!
Hi!
Frohes Neues an dich und an alle Zuhörer natürlich.
Ah, Dankeschön und auch an die Zuhörer einmal frohes Neues, auch wenn es sehr verspätet ist.
Ja, es tut mir leid, ich war kopftechnisch nicht ganz bei der Sache, aber jetzt bin ich es wieder. Ich sitze jetzt wieder voll im Sattel. Das hat man an unserer letzten Mananerium-Folge gesehen, wo meine Spieler dann sich gedacht haben, what the fuck? Stimmt.
Ich muss da leider jetzt einmal als Greenie antworten.
Ich habe da keine Ahnung, was du meinst damit.
Ja, ich sag nur der Traum.
Ich hab da keine Ahnung, was du meinst. Meins gesehen.
Aber Greenie. Hm? Wir haben hier noch einen Taverneninhaber heute da.
Ja! Hoffentlich krieg ich da auch Bier.
Wollen wir mal fragen, Greenie?
Ja.
Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben nämlich heute einen Gast noch mitgebracht. Nämlich den lieben Tommy. Hallo, Tommy.
Hey, und an dieser Stelle werde ich wahrscheinlich sagen, herzlich willkommen, liebe AbenteuerInnen und zukünftige GeschichtenerzählerInnen. Genießt eine kurze Rast. Ja, hi.
Genau auf das habe ich jetzt so gehofft, dass du das sagst.
Es klingt doch mal immer mehr nach, haha, wenn ich das im Video mache, aber ja, ich mag den Spruch irgendwie sehr gerne. Ich finde, das ist sehr gemütlich.
Der hat dich auch... Hi. Der hat dich auch zu was gemacht, was erforscht ist. Weil ich habe dich auf TikTok kennengelernt. Da bist du mir das erste Mal aufgefallen. Und da dachte ich mir damals so, okay, dazu muss ich jetzt einen Kommentar schreiben. Nämlich, und da ging es um, wie war das? Ach ja, eine Idee, wenn alle aus der Gruppe Baden spielen sollten. Ne? Oder wenn die Gruppe sich dazu entscheidet, alle Baden zu spielen. Kannst du dich an das TikTok noch erinnern?
Ja, das ist ein Format, was ich total gerne mache, was ich auch unbedingt irgendwann mal als Mini-Kampagnen und so weiter umsetzen möchte. Da schreibe ich immer mal wieder im Hintergrund dran. Ja, das war so eine Idee, was ist, wenn alle Baden spielen? Wie könnte man eine Geschichte daraus basteln, dass man dann eine Band hat, die zum Beispiel in einem Battle of the Bands gegeneinander spielen?
Genau. Und dann habe ich drunter geschrieben, ha, das kenne ich schon aus einem anderen Podcast, what?
Stimmt, ach, jetzt erinnere ich mich. Ja, und ich kam immer noch nicht dazu, diesen Podcast zu hören.
Ja. An dieser Stelle sei gesagt, es handelt sich um den Tavernentresen. Grüße gehen natürlich raus an die Kollegen Steffen Ciewatzki und seine Leute. War absolut witzig. Und da bist du mir aufgefallen. Und dann habe ich dich auf TikTok, auf YouTube durch Zufall gefunden. Und jetzt habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich dich hier haben.
Genau, ja, ich habe ja irgendwie beides parallel zueinander gestartet. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass du mich von der einen Plattform praktisch auf die andere gefunden hast, auf der anderen gefunden hast. Deswegen, ja, ist cool.
Ja, ich weiß nicht, Nina, wie lange verfolgst du ihn schon?
Ganz ehrlich, also...
Gar nicht.
Doch, tatsächlich folge ich dir, soweit ich weiß, auf TikTok seit heute oder seit einer Woche irgendwie so ganz komisch. Aus dem ganz einfachen Grund, ich kriege die ganze Zeit von Lollinger Videos von dir zugeschickt bezüglich D&D.
Oh, danke, voll cool, hey.
Wir schicken uns untereinander grundsätzlich D&D-Sachen. Und weil ich weiß, dass Lollinger gerne D&D auf Sachen auf Deutsch.
Auf Deutsch? Und da war sie weg.
Ja, ich hab's jetzt auch ganz, ganz kurz verloren.
Okay. Umbaupause.
Ach, sowas passiert. Manchmal ist die Verbindung weg.
Sowas passiert. Mal gucken, wie lange es dauert, bis sie wieder da ist bei uns. Währenddessen machen wir jetzt einfach mal so weiter. Wie als ob nichts passiert wäre. Fangen wir doch mal erstmal grundsätzlich an, Tommy. Dein Kanal heißt Tommys Taverne, nein, oder?
Tommys Taverne, ja,
genau. Tommys Taverne, bin ich schon richtig, das war ich gerade verwirrt. Nina, du bist wieder da.
Ja. Hey. Verdammt! Wann habt ihr mich nicht mehr gehört?
Du bist so in die Cyberpunk-Ära auf einmal reingewechselt und warst dann so ganz komisch diffamiert und dann weg.
Okay,
Du hast dich einfach in die VR eingeloggt und wolltest uns auch sehen. Sei doch ehrlich. Soweit sind wir aber noch nicht.
Nein, also nicht in die VR, aber ihr solltet vielleicht eure Kameras abstellen.
Was?
Oh. Was? Meine ist nicht an.
So. Das glaubst doch nur du.
Ja, ja. Aber ich möchte darauf eine Probe haben, gell? Das ist dir bewusst.
Plus mein Charisma-Wert von mindestens plus 10.
Shadowrun, minus 10 Würfel. Nein. Oh Gott, es
nee, wir haben von dir noch am Schluss gehört, dass Lollinger noch Sachen lieber auf Deutsch guckt und ihr euch die Sachen hin und her schickt. So viel war noch klar.
Genau, deswegen, da gucke ich gerne, wenn dann, ab und an in deinen Content rein. Ich habe da noch ein paar andere, die ich gerne gucke im deutschen Bereich, aber zu tavernentechnischen Sachen wird dich vielleicht auch interessieren, gucke ich gerne Quincy's Tavern im englischen
Bereich. Der war auch eine Rieseninspiration für mich. Also da mache ich auch gar keinen Hehl draus, wenn mich jemand fragt. Ich wollte sowieso schon immer irgendwie D&D-Content machen, beziehungsweise habe mich Ende letzten Jahres dafür entschieden. Und als ich mir überlegt habe, okay, was für einen Style möchte ich haben, was für eine Message möchte ich rüberbringen, da war natürlich Quincy's Tavern einfach eine Rieseninspiration, wo ich gesagt habe, der Typ ist cool. Und ja.
Und wie lange machst du das jetzt schon mit deiner Taverne? Wie lange betreibst du sie jetzt schon effektiv?
5 Monate.
Auch schon eine ganze Zeit.
Ja, ja, das stimmt. Aber vergleichsweise zu wie lange mache ich schon Social-Media-Kram, ist das verschwindend gering. Also tatsächlich so richtig aktiv in dieser Social-Media-Bubble bin ich seit 2017.
Okay, wow.
Ja.
Das ist eine gute Zeit.
Ja, also vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch mal erzählen soll, wie ich überhaupt angefangen habe und so. Ich kann das ganz kurz abreißen,
wenn
ihr wollt.
Sehr gerne.
Also ich habe 2017 angefangen, bei Moviepilot zu arbeiten, falls es einige von euch kennen. Das ist so eine deutsche Film-Webseite etc. Und die haben einen YouTube-Kanal. Und da habe ich halt am Anfang als Praktikant gearbeitet und als Cutter in erster Linie. Und mein damaliger Chef, der Batz, Oliver, der betreibt auch jetzt seinen eigenen YouTube-Kanal, Flips heißt der, der ist richtig, richtig gut. Der hat mir halt immer mehr Möglichkeiten verschafft und hat dann gesagt, hey, möchtest du nicht mal Interviews führen mit Stars? Möchtest du nicht mal selbst auch vor die Kamera gehen bei bestimmten Formaten und so? Und ich war halt zu dem Zeitpunkt so ein Yes-Ja-Und-Typ, also so der gute D&D-Spieler, ja und. und habe da immer weiter mitgemacht, habe dann irgendwann mal einen festen Platz bekommen beim Moviepilot-Kanal auf YouTube und hab da halt die Games vorgestellt, habe daraus dann meinen eigenen YouTube-Kanal so Richtung 2018, 2019 gemacht, ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Ach, was laber ich? Das ist noch länger her, fällt mir gerade auf. Ich habe mich gerade total verzählt. 2013 habe ich angefangen, nicht 2017. 2017 habe ich angefangen zu studieren. Sorry, 2013. Das heißt, 14, 15 habe ich mit meinem YouTube-Kanal angefangen, habe den ein paar Jahre lang betrieben, dann aber aufgehört, weil das einfach neben dem Job zu viel geworden ist. Dann habe ich angefangen zu studieren. Dann ist mein YouTube-Kanal irgendwie immer weiter so für mich in Vergessenheit geraten, beziehungsweise ist immer mehr zum Zwang geworden. Und ich habe halt gesagt, ich will nicht mehr YouTube machen, wenn ich mich zwingen muss. Und immer mal wieder in dieser Zeit habe ich dann auch Pen and Paper mit anderen Leuten gespielt, aber auch nie richtig durchgezogen. Und Anfang letzten Jahres, also ziemlich genau ein Jahr her, habe ich eine Gruppe angefangen mit Freunden, die wir jetzt seit einem Jahr wirklich konstant spielen. Und das hat so meine ganze Leidenschaft und mein ganzes, ja, das Brennen sozusagen für dieses Hobby neu entfacht. Und ich habe gesagt, gut, wenn ich nochmal von vorne anfange, dann fange ich mit was an, was mir Spaß macht und wo ich mich nicht quälen muss, wenn ich eine Aufnahme mache.
Sehr gute
Idee
auf jeden
Fall. Und das war dann ganz klar D&D, weil davor, ich habe halt viel über Videospiele geredet und ich habe viel über Filme geredet. Und man kommt halt schnell in so diese Nerdy-Schiene rein und wenn man dann halt keinen Bock mehr hat, über Marvel zu reden und wenn man keinen Bock mehr hat, über das neue, aktuellste Game, was rauskommt, zu reden, man zwingt sich halt einfach dazu. Und das war für mich nicht cool. Und dann habe ich halt aufgehört.
Genau.
Und jetzt wieder neu angefangen und bin super happy damit.
Das ist doch das Wichtigste, dass man glücklich ist.
Ja. Ja, finde ich auch. Ich hatte sogar eine Zeit lang, weil ich habe, apropos TikTok, ich habe eigentlich 3 TikTok-Kanäle. Es gibt Tommy at TikTok. Es gibt Tommy auf TikTok. Das ist mein englischsprachiger Kanal. Mit dem habe ich auf TikTok angefangen. Der ist auch super erfolgreich gewesen. Aber da hatte ich halt exakt dasselbe Problem. Ich habe mich in eine Ecke reinmanövriert, wo ich nach einer Zeit absolut keinen Bock mehr hatte, darüber zu reden, weil mich alles angekotzt hat.
Okay.
Und habe dann einfach aufgehört. Ich habe einen 100.000 Abonnentenkanal liegen lassen, weil ich gesagt habe, nee, das macht mir keinen Spaß. Tommy auf TikTok war dann dieselbe Sache. Ich habe halt wieder nur über Filme und über Games geredet. Und das hat mich halt nicht erfüllt. Und dann kam halt, okay, ich mache jetzt was Neues. Ich fange von Null an, aber wirklich von Null. Und mache genau das, worauf ich Bock habe und wo ich auch weiß, dass das Thema so vielfältig ist und so von dem geprägt ist, was mich interessiert oder was ich machen möchte, dass ich in the long run halt nicht das Kotzen davon kriege.
Finde ich erstmal wow. Vor allem, dass du bei dem, also wo deine Karriere eigentlich angefangen hat. Ich habe was falsch gemacht in meinem Leben, aber ich kannte es.
Nee, was heißt was falsch gemacht? Bei mir ist halt ganz viel, ich hab Praktikum gemacht wie jeder stinknormale Typ, so nach dem Motto, hab halt viel und hart gearbeitet und hatte halt Glück, dass genau dann eine Stelle frei geworden ist, als es dann soweit war. Aber selbst da habe ich halt gemerkt, da fehlt irgendwas. Ich habe zum Beispiel auch davor nie studiert gehabt und habe halt gesagt, das will ich halt für mich erledigen. Das ist eine Sache, die ich machen möchte. Und habe dann den Job gekündigt deswegen. Also ich hätte auch einfach weiter darin bleiben können. Ich hätte jetzt auch weiter den Movie-Pilot-Kanal betreiben können, nach dem Motto. Aber ich wusste halt, dass ich dann weiß, dass mir irgendwas fehlt. Und das wollte ich nicht.
Und jetzt ist es eben D&D geworden. Mit deiner eigenen kleinen Taverne.
Genau. Ja, Tommys Taverne.
werdet ihr auch unten dann in den in der Podcast-Beschreibung werde ich auch seinen TikTok und seinen YouTube-Kanal verlinken. Da könnt ihr dann auf jeden Fall mal draufgehen und ein Like da lassen, wenn euch die Stimme sympathisch ist. Es gibt auf jeden Fall immer gutes Bier, habe ich mir sagen lassen.
Ja, gutes fiktives Bier, das ist wichtig.
Stimmt,
und gutes fiktives Essen.
Genau, das gibt's aber nur bei Glocke aktivieren.
Genau, niemand geht hungrig oder durstig aus meinen Videos raus. Zumindest so im Kopf.
Aber du spielst hauptsächlich D&D, wenn dann, oder? Oder spielst du auch andere Systeme?
Genau, also früher habe ich auch andere Systeme gespielt. Lustigerweise, ich muss mal mit dem Typen reden, der das damals DM'd hat für uns. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren, haben wir schon damals ein Avatar-Pen and Paper gespielt. Und jetzt ist ja Avatar Legends endlich aus dem Kickstarter raus und so weiter. Und ich habe jetzt auch das Buch und lese mich da langsam durch. Und ich frage mich halt, ob das schon damals ein Ding war, weil der DM, der das damals mit uns geleitet hat, der hat eigentlich gemeint, dass es noch keine so richtigen Regeln gibt, aber dass er das so ein bisschen für sich zurechtgerückt hat. Und das ist sehr ähnlich wie zu dem Avatar Legends, wie es jetzt ist. Und das hat mich sehr verwirrt. Aber ja.
Das ist ja das Englische, was du dann hast, oder? Das aus dem Kickstarter.
Genau.
In Deutsch, genau,
da warte ich noch das.
In Deutsch hat das ja CR Pegasus.
Genau, die haben es aber noch nicht veröffentlicht und wollen jetzt aber im März, soweit ich weiß, irgendwas dazu nochmal öffentlich machen, genau.
Ich darf halt leider nicht mehr sagen, weil ich gehöre zum Pegasus-Supporter-Team. Daher darf ich leider noch nicht mehr sagen, aber
Ich bin auf jeden Fall sehr hyped. Aber ja, ich habe halt das gespielt. Ich habe ein anderes How-to-be-a-Hero-System gespielt. Da haben wir so eine TKKG-Gruppe gespielt. Das habe ich eine Zeit lang gemacht.
W6 Freunde müsste es gewesen sein.
Genau, aber ich glaube, wir haben das auf irgendeinem anderen System geminzt. Aha. Das war nicht genau das. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig mehr sicher. Aber ich habe einige Systeme gespielt, aber D&D, beziehungsweise die D&D-Gruppe, mit der ich jetzt spiele, ist die erste Gruppe, die auch wirklich lange gehalten hat, was teilweise an meinen wunderbaren MitspielerInnen liegt und an meinem fantastischen DM, die alle sehr, sehr zuversichtlich sind. Weil davor war ich halt gewohnt, so, ja, wir spielen D&D, 3 Sessions, bei der 4. wird es schwierig und die 5. ist schon das Ende.
Eieieiei. Das war jetzt wieder. Genau. Das war jetzt wieder. Oh, verdammt, ich muss schnell noch die Spieler loben. Nicht, dass es dann heißt, warum hast du kein Danke gesagt an uns? Das dürfte ich mir jetzt anhören bei meinen Spielern. Und ich weiß, dass es nur als Spaß sagt, aber das dürfte ich mir anhören. Oder, Nina?
Ich weiß von gar nichts.
Ah, na cool.
Am Nachschauen? Okay. Also ich weiß, ich leite zwischenzeitlich auch ab und an. Auch gerade eine D&D-Gruppe tatsächlich. Mhm. Die leite ich jetzt auch seit einem Jahr. Ich weiß nicht, was die Spieler dazu, meine SpielerInnen dazu sagen. Ich finde es aber mega schön.
Vor allen Dingen es so ist auch total schön.
Vor allen Dingen so schön lange Sachen. Es ist halt einfach toll. Muss man dazu sagen, ich leite auch nicht alleine. Ich leite grundsätzlich mit meinem Freund zusammen. Also zumindest ein Großteil von den Sachen, die ich leite, leite ich mit ihm zusammen. Ich brauche einfach ein bisschen Unterstützung, weil ansonsten würde ich gar nichts fertig kriegen für sämtlichste Sachen.
Was bedeutet denn eigentlich für dich dann zusammenleiten? Weil das würde mich mal auch interessieren. Ich habe letztens mit meinem DM gesprochen und habe gemeint, hey, vielleicht können wir auch mal Co-DM. Und der hat auch nur so zu mir gesagt, was ist denn Co-DM? Und ich war nur so, keine Ahnung, aber ich habe gehört, Leute machen das.
Also tatsächlich ist es, dass ich mir meine Arbeit mit meinem Freund zusammen aufteile. Mhm. Da ist es, ich setze mich zum Beispiel hin, ich kann wunderschöne Sachen erklären und ich kann NPCs sprechen und jeder hat dann seine eigene Persönlichkeit von den ganzen NPCs. Mein Freund hingegen ist eher sehr praktisch veranlagt. Der setzt sich dann hin und macht komplett die Kartenvorbereitung für alles und setzt sich hin. Wir haben in unseren ganzen Tempeln, die wir aufbauen, haben wir Rätsel. Mein Freund sitzt fast den ganzen Tag dann da und macht die Rätsel fertig, sodass die Spieler von uns komplett gefordert werden, aber auch nicht zu gefordert werden, sodass sie noch ein bisschen Luft nach oben haben. Wir haben einige SpielerInnen dabei, die sind vor allen Dingen neu in D&D und brauchen dann ein bisschen Hilfe oder haben halt noch das typische, es ist halt einfach nur draufhauen. Deswegen machen wir dann meistens so, in den Rätseln sind dann noch so kleine verworrene Sachen drin, dass man dann noch kleine Monster mit drin hat. Es ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich das dann meistens in die Hände von meinem Freund gebe. Da ist es dann auch, wir bereiten die Spieler dann darauf vor. So, heute leite ich. Ich mache halt den Großteil von der kompletten Session. Aber wenn es dann in die Tempel geht, die ich dann komplett gar nicht vorbereitet habe, weil ich mich darauf nicht gefasst habe, ist es dann, und ab hier übernimmt dann mein Freund und leitet euch durch den Tempel. Hat bisher gut geklappt. Wir haben auch grundsätzlich, holen wir uns immer das Feedback ein, so, hey, wie fandet ihr das? Wie fandet ihr die Rätsel? Waren sie euch zu schwer? Waren sie euch zu leicht? Wie fandet ihr den Combat im Tempel? Also da haben wir dann, da sprechen wir uns dann immer mit den SpielerInnen ab, so, ob das okay ist oder nicht.
Okay, richtig cool. Aber du oder dein Freund, ihr spielt beide nicht in der Party selbst mit, sondern ihr seid dann wirklich DMs.
Genau, wir spielen gar nicht mit, wir GM wirklich nur.
Okay. Mhm. Ja, sehr also, cool.
Wir übernehmen momentan, weil einer unserer Spieler ist leider nicht erreichbar. Seit letztem Jahr November.
Was?
Ja, das klingt total weird.
Seit letzter Woche hätte ich verstanden, vielleicht einen Monat oder so.
Wir hatten zwischenzeitlich ein paar Wochen Winterpause, nenne ich es mal, weil wir persönlich auch weggefahren sind. Da haben wir dann nicht leiten können, aufgrund von, wir haben kein PC. Und davor hatten wir auch immer ein bisschen Schwierigkeiten, aber seit November meldet er sich nicht mehr. Also jetzt wirklich seit Anfang November haben wir kein Wort mehr von dem gehört. Er hat Anfang November hat er noch geschrieben gehabt, ich kann diese Woche nicht. Mhm. Und seitdem ist das scheinbar, ich kann diese Woche nicht.
Also das ist eine sehr, sehr lange Woche.
ja, es ist eine sehr, sehr lange Woche. Also ich habe ihn auch schon angeschrieben, es kommen keine Reaktionen. Wir sind am Überlegen, ob wir ihn vielleicht aus der Kampagne rausbauen, weil mit einem nicht auftauchenden Spieler kann man halt nicht spielen. Wäre halt aber auch doof, weil er ist teils plotrelevant.
Ja, das macht es dann halt immer schwierig, gerade wenn man halt besondere Arcs für diese Charaktere sich überlegt hat. Kennt den keiner privat?
Tatsächlich kennen einige ihn schon ein bisschen länger. Die haben ihn aber auch schon angeschrieben. Er reagiert halt aber nicht.
Ja, da muss man sich echt was einfallen lassen. Das ist dann schwierig, weil darunter leidet ja im Prinzip die ganze Gruppe. Ja. Und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, seinen Arc auf jemanden anderen umzuschreiben oder es irgendwie zu shiften. Oder durch einen NPC auszugleichen, who knows?
Tatsächlich, ich weiß nicht, wie sehr du Zelda kennst.
Ja, die, ist ein Begriff.
Die Kampagne baut so ein bisschen auf den neuesten Teil auf. Also nicht jetzt Tears of Kingdom, was ja dieses Jahr rauskommt, sondern
Breath of the Wild.
Genau. Und er hat halt den Rito-Part übernommen. Zum Glück haben sie es schon soweit fertig gemacht. Also da bin ich ein bisschen erstmal aus dem Schützen raus. Das Problem ist halt, nachher im Kampf gegen Ganon fehlt halt eine Person.
Verstehe, ja, das macht es dann schwierig. Aber ja.
Ganon kriegt einfach einen Nerfhammer.
Nee. Ansonsten beschweren sich meine Spieler, dass das zu einfach war. Das haben sich bei vielen meiner Mobs bisher beschwert, dass sie zu einfach waren.
Ich kenne das immer nur im Gegenteil, Tommy. Dass sich meine Spieler bei mir immer beschweren, ey, Lolli, das war viel zu schwer. Lolli, wir haben echt schon gespitzt. Lolli, hör auf mit so einem Scheiß. Alles ist, ihr seid doch alle noch am Leben.
Wenn du auf eine Level-3-Gruppe Monster vom CR10 hinhaust, und zwar davon nicht nur einen, sondern zwei und dann noch einen Level in CR20er, dann schwitzen wir halt.
Ich hab euch gesagt, außerdem war der Level 5, ich hab euch gesagt, seid vorsichtig in der Welt. Ihr wolltet nicht hören, aber egal. Aber du merkst, wir sind da ziemlich eingespielt und so muss es ja auch sein.
Ja, exakt. Ich hatte auch jetzt erst vor kurzem, also was heißt vor kurzem, ich habe letztes Jahr dann auch zum allerersten Mal selbst DM'd und habe dann meine erste Gruppe gehabt. Auch alles Leute, die noch nie D&D gespielt haben. Beziehungsweise, also nein, nicht ganz. Also ich habe davor schon DM'd, aber in einem anderen Format. Ich kann da gleich was erzählen, wenn ihr noch wollt.
Gerne, hau raus.
Aber das war halt die erste Gruppe, die ich DM'd habe. Und die waren auch alle Level 3. Und da war es von Anfang an klar, dass die eigentlich gar nicht so viele Encounter haben wollen. Deswegen habe ich sehr wenige Encounter überhaupt eingestreut. Das war eine Mini-Kampagne von 4 Sessions. Es hat auch wirklich 4 Sessions gedauert, dann waren wir durch. Die Sessions waren alle länger, als ich geplant hatte, aber das war okay. Und da war es so, dass ich halt einen Kampf hatte, wo ich von Anfang an gesagt habe, also ich warne euch jetzt schon mal vor, nicht jeder Kampf kann gewonnen werden, weil die kannten halt D&D nicht. Ich habe gesagt, es ist nicht immer das Ziel von D&D zu gewinnen. Und wenn ihr in eine Situation kommt, heißt es nicht immer, dass ihr kämpfen müsst. Und das war halt, die waren alle Level 3, wie gesagt, und es waren da drinne. Schon schwierig, also, ne? Und dann ging das aber so weiter und dann habe ich immer mal wieder kleinere Encounter reingemacht, also wirklich nur kleine Sachen. Und was mich da sehr erstaunt hat, war, dass sie beim ersten richtigen Kampf dann gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie mehr davon, das finden wir richtig cool. Und dann habe ich bei der vorletzten Session noch einen Encounter eingebaut und habe da aber was gemacht, was ich vorher eben nicht gemacht habe, weil davor waren das so typische Gegner, also so Spinnen waren das eben. Und dieses Mal waren das Dorfbewohner, die beschuldigt haben für etwas, was sie nicht getan haben. Und die haben relativ schnell erkannt, wenn wir die Dorfbewohner töten, dann wird uns niemand mehr glauben. Und die haben tatsächlich diesen gesamten Konflikt non-lethal beendet. Und da war ich sehr beeindruckt, weil es waren Leute, die noch nie D&D gespielt haben.
Okay, du hast mich gerade auf eine echt geile Idee für Mana Nerium gebracht. Vielen Dank.
Gerne, gerne. Also ich kann auch gerne, also die Idee von der Session generell, das war so lustig, weil ein Freund hat mich angeschrieben, hat gemeint, hey, du wolltest doch mal mit mir D&D spielen. Habe ich gemeint, ja, will ich auch immer noch. Und zu dem Zeitpunkt habe ich nur One-on-One One-Shots gespielt. Also ich als DM und die Person war dann der Spieler, die Spielerin.
Okay.
Und das war's. Und in 2,5 Stunden war das Ding gegessen. Halt wirklich ein One-Shot. Okay, und so habe ich DMing gelernt, weil du hast erstens den Punkt, dass du viel, viel intimer und viel, viel direkter mit der SpielerIn agieren kannst. Und die SpielerIn ist auch viel mehr gefordert und kann sich halt in der Welt oder in der Geschichte, die du dir ausgedacht hast, bewegen. Und das empfehle ich jedem, der noch nie DM'd hat. Probiert es erstmal mit One-on-One One-Shots. Weil ihr müsst nicht eine Gruppe organisieren, sondern eine Person. Top. Trust me. Es ist weird am Anfang, wenn man es gerade nicht kennt, aber One-on-One One-Shots sind ein Segen.
Okay. Muss ich mir echt mal Gedanken drüber machen. Habe ich noch nie von gehört. Finde ich jetzt gerade echt interessantes Thema.
Das war auch ein Podcast, den ich dazu empfehlen kann. Ist leider ein englischsprachiger Podcast. Der heißt Once Upon a Roll. Der basiert nur darauf, dass er in seinem Homebrew-Setting One-on-One One-Shots spielt und daraus Podcast-Folgen macht. Okay. Was ich übrigens auch für dieses Jahr für mich geplant habe. Deswegen ist auch schon immer die Tagline bei meinem Kanal gewesen, Geschichten aus der Taverne. Weil ich das schon echt lange plane.
Bin ich sehr gespannt, was da noch folgt.
Ja, und bei der Gruppenkampagne, da fand ich es halt ganz cool. Also wie gesagt, der Kollege kam halt an und hat halt gemeint, er will aber nicht alleine spielen. Hab ich gemeint, gut, wir können auch gerne One-on-Two spielen. Ja, aber wie wäre es, wenn noch die Person damit dabei ist? Dann habe ich gesagt, okay, dann spielen wir halt eine richtige Gruppe. Dann hatte ich halt überlegt und für mich war das richtig unangenehm, weil ich halt gedacht habe, okay, ich habe noch nie eine Gruppe geleitet und ich hätte jetzt ein Abenteuer nehmen können, was vorgeschrieben ist, aber ich bin eher so der Typ, der sich selbst was ausdenkt. Und ich weiß nicht, beim Kochen kam mir dann auf einmal die Idee, Werwolf ist doch ein gutes Gruppenspiel. Kennt ihr Werwolf?
Mhm. Ja, eins meiner Lieblingsspiele.
Und dann habe ich mir überlegt, wie kriege ich Werwolf in D&D rein? Und dann habe ich überlegt, was ist, wenn sie einen Mord in einer Stadt aufklären müssen? So wie es bei Werwolf auch ist. Du musst herausfinden, wer sind die Werwölfe. Und dann habe ich mir überlegt, was ist, wenn der Plot-Twist ist, sie sind die Werwölfe. Wie kriege ich das erzählt? Ohne, dass sie das wissen. Und das haben wir gespielt. Und das hat super gut funktioniert. Und es hat so gut funktioniert, dass ich gerade dabei bin, mit denen die Epilog-Kampagne zu spielen, weil sie gesagt haben, hey, unsere Charaktere haben jetzt dieses super krasse Abenteuer erlebt, aber wir würden gerne wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Dann habe ich gesagt, okay, dann spielen wir jetzt außerhalb von dieser Werwolfskampagne weiter. Aber ja, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Und das kann ich halt auch nur empfehlen, wenn ihr andere Brettspiele kennt oder so, benutzt die gerne als Grundlage für eure D&D-Sessions. Das ist super krass, weil man wird mega kreativ dadurch.
Da kann ich dir auch einen Tipp zu geben. Ich habe, Mananerium war das nämlich. Weiß nicht, hast du mal WoW gespielt?
Nee.
Okay, meine Spiele zum Beispiel auch nicht, bis auf einer. Und ich habe meine Spiele in eine Elfenstadt reingebracht und dort haben sie einen Bosskampf aus World of Warcraft, haben sie halt als D&D-Bosskampf erlebt, mit aber genau den gleichen Fähigkeiten wie in WoW. Und es war ein so geiler Bosskampf, weil sie erstmal herausfinden mussten, okay, wie ist die Mechanik jetzt überhaupt? Wie kommen wir durch dieses verfluchte Schild durch? Und die hat immer weiter Zombie-Wellen beschworen und solche. Richtig cool. So ist es natürlich auch immer eine Inspiration.
Ja, total. Also es gibt ja auch den Podcast, wo wir klauen. Ich glaube, der beschäftigt sich nur mit solchen Dingen. Ja, also ich finde halt wirklich, sich Inspiration aus anderen Quellen zu holen und das halt einfließen zu lassen in seine Pen-and-Paper-Geschichten, das kann zu so interessanten Dingen führen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich muss jetzt einen ganz harten Cut machen.
Okay.
Ich kann keine Übergänge mehr. Nina, wir müssen die Übergänge wieder üben. Ich sag.
Das ist kein Problem.
Okay, du sagst. Nein, ich sag D&D, du sagst.
OGL.
Danke. Thema OGL.
Ja.
Ah, wie viel ist passiert? Wie viele Wochen waren es jetzt hin und her?
Naja, ich glaube. Wann war der Linda Kodega-Artikel? Anfang Januar?
Irgendwie sowas.
Lass mich googeln. Kodega. Weil damit hat es ja los, also damit hat es ja angefangen.
Damit ist die Bombe geplatzt.
Genau. Ja gut, wenn ich nur Linda Kudega und OGL-Story suche, ja, wird aber so Anfang Januar gewesen sein. Ah, Mann, ich hatte die Überschrift längste Zeit im Kopf gehabt, jetzt nicht mehr.
Da ist ja die große Bombe geplatzt, das Thema OGL, die Open Game License.
Genau.
Wer von euch beiden kann auf Kurzform nochmal zusammenfassen, was genau so der Aufreger war?
Wizards of the Coast will mehr Geld.
Das war sehr schnell.
Danke. Das ist halt das, was es eigentlich beschreibt. Wizards of the Coast wollte halt einfach mehr Geld.
Genau, und das war so deren erster Plan, deren erste Umsetzung war halt, okay, wie bekommen wir mehr Geld? Hey, es gibt ganz viele CreatorInnen, die Geld mit unserer License machen. Warum können wir nicht davon Geld haben? Was erstmal, wenn man das nur so hört, ein legitimer Punkt ist. Wenn ich was besitze, wenn ich eine IP besitze und ich weiß, andere Leute machen damit Geld, dann frage ich mich, warum mache ich nicht Geld damit? Es ist eine andere Sache zu sagen, andere Leute machen damit Geld. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich so viel Geld von denen kriege, dass die alle pleite gehen oder sich nicht halten können? Und das war halt das Problem. Also es wurde halt so viel, also der erste Entwurf, was ja immer mit Gänsefüßchen irgendwie gesagt werden muss, weil am Ende hat es dann doch nicht als Entwurf herausgestellt und so weiter, hat im Prinzip eine ziemlich hohe Summe von Drittanbietern verlangt, wenn sie weiter D&D-Content publishen wollen unter der Open Game License. Und da haben ganz viele, also das Ding ist, dass dieser Entwurf schon länger auch bei den Drittanbietern anscheinend bekannt war. Also die Story so richtig durchgebrochen ist das, wie gesagt, Januar oder Dezember. Aber bei den Verlagen war das schon länger klar. Deswegen haben die Verlage schon, glaube ich, im August war das, August letzten Jahres, sich Moves und Strategien überlegt, okay, wie können wir wahrscheinlich nächstes Jahr publishen ohne D&D? Weil die OGL wird etwas sein, was wir nicht tragen können. Da ging es darum, dass wenn eine bestimmte Summe, ich glaube 750.000 im Jahr, Umsatz gemacht wird, dann wird von diesem Umsatz, also das noch nicht mal nach Steuern, wird 25% verlangt. Und das ist einfach super, super viel. Und dadurch ist es halt entstanden, dass als dann die ganze Sache öffentlich geworden ist und der Outcry da war und Leute sich beschwert haben und gesagt haben, hey, wir müssen jetzt irgendwie Wizards of the Coast vor sich selbst schützen im Prinzip. Verlage wie Paizo und Kobold Press gesagt haben, haha, Sekunde, wir haben da mal was vorbereitet. Und jetzt gibt es neben der OGL noch ein anderes System, also nur für die Leute, die es nicht wissen, die OGL ist wie eine Art Schriftstück, auf das man sich berufen kann, wenn man zum Beispiel Drittanbieter-Content für Dungeons & Dragons machen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie diese Werwolfsgeschichte, wenn ich die jetzt publishen wollen würde und sagen möchte, die läuft unter dem Dungeons & Dragons-Regelwerk, dann kann ich die OGL, das sind so ein paar Seiten, kann ich die in mein Vorwort reinhauen und bin damit praktisch, also legal geschützt sozusagen, das dann auch wirklich zu veröffentlichen. Weil die OGL wurde damals Anfang der Nullerjahre ins Leben gerufen und war damals schon unwiderrufbar, irrevocable. 23 Jahre später war unwiderrufbar auch eher so ein Begriff. Genau, aber wie gesagt, jetzt gibt es halt nicht nur die OGL, sondern es gibt auch die Org. Korrigiert mich, war das von Kobold Press?
Oder von Paizo? Ich glaube, das war von Paizo. Ich bin mir jetzt aber auch nicht zu 100% sicher.
Okay, entweder war es von Kobold Press oder von Paizo. Sorry, ich habe es gerade nicht so 100%ig im Kopf. Aber jetzt gibt es halt die Org und es gibt die OGL. Das sind beides ähnliche Schriftstücke, wenn man so möchte, die beide jetzt am Ende dasselbe sagen. Das waren halt die richtigen Moves, weil im Prinzip haben sich jetzt Verlage wie Paizo und Kobold Press, was ja auch unter anderem die größten Drittanbieterverlage sind, unabhängig gemacht von Wizards of the Coast und von D&D. Und ja, dann gab es einen riesigen Boykottaufschrei, der in vielen Fällen genauso abgelaufen ist, wie man sich das wünscht. Also wir als Community, die praktisch seit jetzt über 50 Jahren, egal ob du D&D spielst oder nicht, aber seit über 50 Jahren beigebracht bekommen hat, hey, schließt euch in einer Party zusammen und kämpft gegen das Böse. Wir haben uns in einer Party zusammengeschlossen und haben gegen das Böse gekämpft und haben die Mittel, die uns zur Verfügung standen, genutzt, praktisch die Regelwerke, die uns zur Verfügung stehen, genutzt, um Wizards of the Coast zu zeigen, Leute, beziehungsweise Wizards of the Coast und Hasbro, muss man dazu sagen, also sind ja zwei Firmen, die da zusammenliegen, Leute, so geht das nicht. Und dann wurde D&D Beyond boykottiert. Ganz viele Leute haben ihre Subscriptions gekündigt. Und selbst wenn sie es nicht gekündigt haben, haben sie auf jeden Fall ihren Unmut kundgemacht und klar gemacht, hey, wenn ihr das wirklich so umsetzen wollt, scheiße. Und ja, nach einigen Versuchen, das Ganze irgendwie... Also ich weiß nicht, ob es tot zu schweigen war oder ob es einfach nur eine Überforderung von der Company war oder ob sie noch nicht wussten, in welche Richtung die Strategie war. Aber ja, lange Zeit kam erst gar nichts. Dann kam das Falsche.
Stimmt, da kam ja dann diese eine Entschuldigung, kam ja dann diese Klarstellung, oder wie sie es genannt haben.
People will say day one.
Ja, genau.
Genau.
We say day one and so did we. Also das ist jetzt nicht das genaue Zitat, aber im Prinzip haben sie gesagt, ja, nicht, dass ihr glaubt, ihr habt jetzt gewonnen, ihr kleinen Pupskinder. Wir haben auch gewonnen. Ne? Ist alles gut. Und das Ding ist, hinter dieser, das war eine furchtbare Entschuldigung, gar keine Frage, weil die war mega herablassend in vielerlei Form, aber ja. der Konsens war für mich tatsächlich kein falscher, weil dieses, sie haben gewonnen, wir haben verloren, die haben verloren, wir haben gewonnen, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache gewesen, sondern es war ein Unternehmen gemeinsam, ein Hobby und ein Lifestyle zu retten, wortwörtlich, und wo wir alle gewinnen, weil ja, naja, auf jeden Fall gab es diese furchtbare Entschuldigung, dann gab es die OGL 1.2, also das, worüber sich alle aufgeregt haben, war die OGL 1.1, dann gab es die OGL 1.2, da haben sie gesagt, hey, wir machen Umfragen, nachdem sie auch eine gute Entschuldigung, wahrscheinlich eine Entschuldigung geschrieben haben, die auch von einem Pressetypen wirklich mal durchgelesen worden ist und korrigiert worden ist. Die klang dann auch deutlich harmloser und dann haben sie halt eine Umfrage gemacht und bei der Umfrage war klar, niemand will eine neue OGL. Deswegen bleibt die alte OGL 1.0a erhalten und sogar Teile der SRD, also das, worauf auch die OGL basiert, fällt jetzt unter Creative Commons, was bedeutet, dass wir jetzt zum Beispiel solche Worte wie Beholder benutzen dürfen, was Yay. Super cool ist.
Das heißt, ich darf endlich auch Beholder richtig in Mananerium einbauen. Nein, Quatsch.
Würde genau, ich aber das tun. Sind halt so Punkte. Es ist viel passiert und es ist noch lange nicht vorbei, aber es ist jetzt stiller geworden, weil halt eben jetzt zurückgerudert worden ist und man jetzt erstmal abwarten muss, was passiert. Aber, ja.
Also ich vermute ja, also das ist jetzt nur eine reine Spekulation, ja. Liebe Podcast-Zuhörer, hagelt euch jetzt nicht drauf fest, macht nicht den nächsten Aufschrei, lasst die Heugabeln gerne noch draußen stecken. Ich vermute ja, dass es auch ganz, ganz viel mit OneD&D zu tun hat, dass sie jetzt da zurückrudern, weil sie möchten sich OneD&D jetzt nicht irgendwie noch in den Sand setzen. Doch, genau so.
Genau, also genau, OneD&D ist halt deren Virtual Tabletop, wenn man so möchte. Es gibt aber auch jetzt schon Vermutungen, beziehungsweise so Halbbelege und Leaks. Man muss jetzt alles mit so ein bisschen Salz nehmen. Also nicht alles. Ja, man muss vorsichtig sein mit den Informationen, die man hat, die man bekommt und die so gerade verstreut werden. Aber es gab halt schon von Anfang an Vermutungen, dass die damals auch schon gar nicht D&D Beyond haben wollten, weil die ja schon an OneD&D gearbeitet haben und D&D Beyond eigentlich ein Produkt ist, was sie gar nicht brauchen. Aber es war halt schon vorherzusehen, okay, wenn die Leute schon D&D Beyond canceln, bevor OneD&D rauskommt, müssen wir was ändern, weil sonst wird niemand was haben wollen. Es ist halt jetzt die Frage, wie stark wird Dungeons & Dragons in Zukunft monetarisiert, besonders für die Leute, die es online spielen wollen und für die Gruppen, die halt weiter das streamen wollen. Da werden nicht die Streams monetarisiert, Gott sei Dank nicht. Auch das ist eine Sache, von denen sie jetzt anscheinend die Finger weglassen. Aber halt eben OneD&D und D&D Beyond werden weiterhin monetarisiert. Und da ist jetzt die Frage, wie groß wird das ausfallen? Was wird da noch dazukommen? Wird es Microtransactions geben? Ich kann mir vorstellen, dass es die geben wird.
Die wird's
aber wie werden die ausfallen?
Also die Werte wird es auf jeden Fall geben, nämlich zum Beispiel auch in ihrem VTT-Modul, was sie da gerade am Basteln sind, dass du dir dann bestimmte Würfelskins holen kannst oder einen bestimmten Outfit für den Dolch des Riesentöters oder des Zehennagelkrümmers, keine Ahnung. Die Frage ist halt dann auch vor allem, was ich mir stelle, wie weit wird es dann möglich sein? Nehmen wir nur mal das Beispiel, die VTT-Variante von D&D. Wie weit wird es möglich sein, eigenen Homebrew-Content da reinzubringen?
Genau, da gab es jetzt auch schon Leaks, die halt im Prinzip gesagt haben, auf dem ersten Tier wird es gar keinen Homebrew-Content geben und man muss halt sich den teuersten Tier holen, um Homebrew-Content zu verwenden. Das sind halt jetzt alles so Fragen, wo man halt schauen muss, okay, wann wird das kommen, wie wird das aussehen und was wird da passieren? Ich finde zum Beispiel auch Microtransactions, es gibt ganz, ganz viele Firmen, die zum Beispiel nur damit ihr Geld verdienen oder in erster Linie damit ihr Geld verdienen. Und dann ist halt die Frage, okay, kann man das vielleicht austauschen und sagen, hey, lass die Abos weg und lass uns nur über Microtransactions Sachen bezahlen. Das werden ganz viele Leute machen und ich glaube, da werden ganz viele Leute auch dran Spaß haben, weil es halt so eine Sache ist, die nicht unbedingt notwendig ist. Und jetzt ist halt der Punkt, und das finde ich auch ganz wichtig, was man vielleicht auch noch sagen sollte, wenn Wizards of the Coast es schafft mit One D&D, so den geilsten Scheiß auf den Markt zu bringen, den man sich vorstellen kann, dann ist das vollkommen okay, solange es Alternativen gibt, die entweder günstiger oder sogar kostenlos sind. Weil nicht jede D&D-Gruppe wird es sich leisten können, D&D mit einem so krassen monetären Einsatz spielen zu können oder spielen zu wollen. Mhm. Und da ist es halt umso essentieller, dass halt Drittanbieter auch von VTTs weiterhin bestehen, um halt auch den kleinsten Gruppen die Möglichkeit zu geben, dieses tolle Hobby weiter zu feiern. Weil, und das ist auch eine Sache, die mich wütend und traurig und alles macht, es gibt viele Dinge, die mich daran wütend und traurig und alles macht. Das merkt man auch daran, dass ich so viel darüber rede. es ist halt eine Sache, dass, ich glaube, das war 2022, 2021, nagelt mich auch da nicht fest, aber es gab halt Aussagen von der CEO von Wizards of the Coast und dem CEO von Hasbro, dass Dungeons & Dragons nicht monetär genug ist. Und das finde ich eine sehr schwierige Aussage, weil das ist in der Zeit gekommen, wo viele Firmen ihre Existenz verloren haben, weil die Pandemie so hart reingeschlagen hat, dass sie sich einfach nicht mehr halten konnten. Und D&D ist einer der wenigen, ich sage nicht die einzige Firma, aber einer der wenigen Firmen, die tatsächlich in der Pandemie richtig krass gewachsen ist. 33% irgendwas in der Richtung. Also es ist enorm, wie groß dieses Hobby geworden ist. Und dieses Hobby ist nur so groß geworden, weil Leute von zu Hause aus spielen konnten, weil Leute sich deutschlandweit, europaweit, weltweit zusammenfinden konnten und verschiedene Anbieter hatten, um das Ganze online zu spielen. Und wenn das wegfällt, fällt ein ganz, ganz großer Teil der Kultur weg und damit sägt Wizards of the Coast im Prinzip an seinem eigenen Ast. Ganz blöd gesagt.
Ja, das größte Problem daran ist, finde ich auch teils, wenn sie das wirklich durchziehen würden und sagen würden, so, ja, wir wollen keine Drittanbieter mehr, dann wird es ganz doll böse.
Weil ohne Drittanbieter, also so blöd es klingt, dieses Hobby würde existieren ohne Drittanbieter. Gar keine Frage. Mhm. Aber bei Weitem würden sich nicht so viele Leute dafür interessieren, weil halt diese Drittanbieter tatsächlich so viele unendliche Möglichkeiten in den Raum gestellt haben, an die Wizards of the Coast in erster Linie nicht gedacht hat. Und ganz viele, es sind ja auch ganz viele Fans und CreatorInnen auf einmal zu Drittanbietern geworden. Das ist ja das Tolle, dass du dieses Hobby spielen kannst und dich da so reinsteigern kannst, dass du im Prinzip das selbst auch machen kannst und das irgendwie was Schönes. Also angefangen mit ganzen Regelwerken sogar. Deswegen, ja.
Oder selbstgeschriebene Mobs. Ich habe da jetzt so einen ganz coolen Mob gefunden gehabt. Ich glaube sogar auf dem deutschsprachigen TikTok-Bereich. Der schreiende Kopf. Es ist einfach ein Kopf, der die ganze Zeit schreit, wenn du ihn angefasst hast. Er hat er hat zu fast allen Sachen eine Resistenz. Oder Immunität sogar. Ich glaube sogar Immunität. Außer du greifst sie mit Radiant Damage an. Also strahlendem Schaden. Mhm. Dann ist das so, ah, ich sterbe. Dann löst er sich auf und geht in eine andere Existenzebene. Beamt sich von da an einen random Platz in der kompletten normalen Ebene. Also das sind so geile Sachen, die entstehen bei sowas.
Ja, aber das Gute ist ja, dass tatsächlich das Schlimmste, und das ist halt wirklich dieses starke Monetarisieren von Drittanbieter-Content, ist ja tatsächlich verhindert worden, fürs Erste. Und jetzt kommt es halt darauf an, was noch auf uns zurollt. Aber das Schöne ist auch, und das hat halt auch die ganze OGL-Sache gezeigt, wenn D&D dir nicht mehr passt oder dir jetzt madig geworden ist oder was auch immer, es gibt unendlich viele andere Systeme, die man spielen kann. Und das ist ja auch was Schönes.
Oh ja. Ich sehe da, allein wenn ich mich jetzt nur einmal so ein paar Grad nach rechts drehe, sehe ich zum Beispiel ein Savage Pathfinder. Viele werden mich jetzt verteufeln bei dieser Aussage. Viele werden sagen, ja, absolut. Ein Shadowrun zum Beispiel. Ein Cthulhu zum Beispiel. Das sind wunderbare Systeme. Oder Pathfinder 2, was ja jetzt auch kostenlos sogar angeboten wurde.
Ja, das hat jetzt seine komplette Renaissance praktisch erfahren. Also da bin ich auch sehr gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Ich habe eine Aluhut-Theorie, warum auf einmal alles so schnell so positiv geworden ist.
Um das Schlimmste zu verhindern.
Also die Sache ist halt die, ich glaube halt, ganz viele Leute haben angefangen, ihren D&D Beyond-Account zu canceln. Und als das halt so langsam in den letzten Tropfen gewesen ist, sozusagen, kam es halt so, und jetzt müssen wir den Film canceln. Und es gab ja auch schon Berichte, dass dieser Film halt für Wizards of the Coast super wichtig ist, weil halt mit dem Film auch noch eine Serie kommt und dann eine animierte Serie und Comics und hier und da und bla. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass Paramount sich hingestellt hat und gesagt hat, hey Leute, wir haben da mal was im Internet gelesen, kriegt mal euren Scheiß zusammen. Der Film kommt in 2 Monaten raus.
Tommy, weißt du, was ich lustig finde? Ich habe
perfekte Überleitung gebracht.
Ich habe vor nicht mal 2 Minuten der lieben Lina folgende PN geschrieben. Mach mal eine schöne Überleitung zum D&D-Film, XD.
Ja. Aber wie gesagt, das ist eine Aluhut-Theorie. Nagelt mich da nicht fest. Ich bin an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz sagen. An alle D&D-Leute, die da draußen zuhören, ich bin kein Redakteur mehr. Ich bin kein Journalist, der irgendwelche Quellen hat. Wir haben hier nur drüber geredet und unsere Meinung dazu kundgetan. Aber das mit der D&D-Geschichte, genau. Who knows?
Genau, aber trotzdem war die Überleitung genial, weil ich wollte nämlich irgendwie auf den D&D-Film zu sprechen kommen, aber ich wollte nicht diese schöne Diskussion und diesen Informationsfluss unterbrechen. Aber du hast das getan, worum ich nie da gebeten habe. Finde ich irgendwie witzig.
Ich bin dafür bekannt, auch Gedanken lesen zu können, was eine wichtige Eigenschaft ist für einen Tavernenbesitzer.
Moment, ich muss mein W20 machen. Ach verdammt, ich habe gerade keinen zur Hand.
Warte, ich habe einen. Warte, wo ist er? Scheiße, wo ist mein W20 hin? Ach, da ist er. Was hättest du gerne ausgewürfelt?
Mein Charisma-Wert, ob ich mit dem lieben Tavernenbesitzer flirten kann.
Es ist eine 8.
Okay, vergiss es.
Hätte nur 10 sein müssen.
Schade, okay, dann geht's wieder.
Also ich würde es schaffen mit einer 16.
Nice.
Ich sage jetzt nicht, warum du noch einen Bonus oben drauf kriegst. Wir kommen zum Film.
Ich bin wunderschön und ich kann sämtlichste schönen Stimmen machen, die man sich vorstellen kann.
Wie findet ihr den zweiten Trailer? Beziehungsweise allgemein den Trailer, weil der zweite war ja im Prinzip nur der erste, nur mit ein bisschen mehr Content gezeigt.
Das habe ich vorhin gesagt, das war genau. Der erste, nur mit ein bisschen mehr Content.
Ja, was ja auch ein Trailer sein soll. bisschen mehr, bis der Film kommt. Ich übergebe gerne, weil du die 16 gewürfelt hast, an Nina.
Einen Moment.
Ungünstiger Zeitpunkt, ha?
Ja, Baupause.
Ich bin nämlich nebenher ein bisschen am Essen. Deswegen bin ich auch so ein bisschen leise. Tatsächlich fand ich den ersten Trailer recht gut. Also ich habe dann auch wirklich, das haben wir vor einigen Folgen in diesem News-Format schon besprochen gehabt, ich habe den wirklich von oben bis unten analysiert mit sämtlichsten Zaubern aus dem D&D-Bereich. Ich habe darauf geachtet, welche es gibt. Ich habe das verglichen mit sämtlichsten Zaubern. Also die haben sich schon akkurat an viele Zauber gehalten. Beim zweiten Trailer, ich habe mir den vorhin angeguckt, weil ich mir dachte, wahrscheinlich wird das jetzt auch noch mal kurz ein Thema werden. Ich finde den zweiten Trailer ehrlich gesagt nicht so knülle.
Weißt du, woran du das festmachst?
Tatsächlich nein. Also das kommt halt auch immer drauf an, wie ich momentan drauf bin. Ich habe da keinen direkten Bezug zu irgendwas, aber mich muss halt ein Trailer auch fesseln. Also der erste Trailer hat mich halt mega gefesselt, alleine weil ich sehr, sehr gerne die Sachen von D&D zu dem Zeitpunkt analysiert habe. Weil ich bin da ganz doll böse. Ich möchte, wenn dann, dass das sehr akkurat ist, wenn man schon auf etwas aufbaut, was D&D ist. Sollte man sich auch an die Sachen, die dort gegeben sind, teils halten. Und beim zweiten Trailer war es halt, folgt mir und er springt ins Loch. Während er sich ein Seil umgebunden hatte vorher. Das ist gerade so sehr prägnant in meinem Kopf gewesen. Aber ansonsten, es war halt der erste Trailer nochmal. Also viele Szenen aus dem ersten Trailer mit dem Feuerball, den Animate Objects, Green Flame Blade.
Hey, das Schild. Der Menschentür. Dimensionstür.
Ihr habt das Schönste vergessen. Meine absolute Lieblingsszene im kompletten Trailer. Die Mimik.
Red Dragon?
Mimik. Ich liebe Mimics.
Stimmt, Mimik. Da war ja was. Traumatisches Geweine.
Tommy, folgende Situation. Die kleine Greenie geht in einen... Der kleine Kobold Greenie geht in einen Raum hinein, wo du vor einigen Sessions lang ist her Kratzen gehört hast, eine Wache, die schreiend wieder rauskommt, überall Bissspuren hat etc. Und eine kleine Greenie geht in einen genau diesen Raum rein, der voll ist mit Truhen.
Von Schränken.
Fanfrage, was tut sie? A, sie verlässt den Raum, weil sie sich denken kann, dass da was ist. B, sie ist neugierig und untersucht erstmal, ob sie irgendwo was feststellen kann. Oder C, sie geht direkt dahin und versucht, die Kisten aufzumachen.
Wahrscheinlich letzteres.
Ja.
Mein Charakter ist halt nicht die intelligenteste. Sie muss nur charismatisch sein. Sie hat eine durchschnittliche Intelligenz, muss man dazu sagen. Das Problem ist, dass sie sehr, sehr schlecht
zuhört.
Common spricht. Also, sie ist halt mit Dragonisch aufgewachsen und kann deswegen sehr, sehr schwer Common. Deswegen finde ich zum Beispiel die In-Character-Beziehung zwischen diesem Charakter und dem Wizard ganz toll. Weil der Wizard dann die ganze Zeit total genervt zu ihr runterschaut. Oh, red doch bitte auf Dragonisch mit mir, Mädchen. Weil ansonsten versteht man sie sehr, sehr schlecht.
Aber ja, kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen Thema, der Trailer. Tommy, deine Meinung dazu? Deine Meinung zum D&D-Film im Vergleich zu dem ersten Versuch eines Dungeons & Dragons-Films?
So muss man sagen, ich habe einen super Softspot für den ersten.
Oh.
Von 2000. Ich liebe den.
Echt jetzt?
Ja. Ich gucke den regelmäßig. Und der ist ja auch lustigerweise ein Riesenteil meines Kanals. Am Ende, für diejenigen, die meinen Kanal noch nicht kennen, verabschiede ich mich immer mit diese Runde geht auf mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und danach kommt ein Clip mit einem Typen mit einer Glatze, der ein Weinglas hebt und sagt gehabt euch wohl und ganz viel Glück. Irgendwie sowas. Ja, und genau. Das ist aus dem Dungeons & Dragons Film.
Okay.
Ich habe auch die meiste Zeit nur Clips aus dem Dungeons & Dragons Film benutzt, aus dem ersten. Ich habe einen richtig harten Softspot für den und seine Sequels tatsächlich. Ich bin ein riesiger Trash-Fan. Also es hat nichts damit zu tun, dass der ist schon damals der perfekte Film gewesen. Nein, das ist eher der Punkt, dass ich halt sage, die sind halt unterhaltsam. Und ich kann zum Beispiel auch Ninas Punkt total gut verstehen, dass dir halt so eine gewisse ernste Auseinandersetzung damit wichtig ist und dass halt alles so genau so detailgetreu ist wie in einem echten Dungeons & Dragons Spiel. Aber auch der erste von 2000, finde ich, hat eigentlich alle Elemente, die drin sein müssen. Also, er hat Drachen, er hat mehrere Dungeons, es stirbt ein Charakter, es gibt verschiedene Völker und ja, also da ist ganz viel drin. Das letzte Drittel ist wirklich allein von einem Storytelling-Standpoint absolut chaotisch und funktioniert fast nicht mehr. Das letzte Drittel funktioniert nur, weil Jeremy Irons so völlig seinen Verstand verliert. Aber ich liebe den ersten Film, ich mag die beiden anderen auch.
Okay.
Ich habe da einfach meinen Spaß dran. So. Und der jetzige Dungeons & Dragons Film, den finde ich deswegen so furchtbar interessant, beziehungsweise den ersten Trailer und den zweiten Trailer, weil, also ich will nicht sagen, diese waren in der Ecke gedrängt, aber sie machen das Beste, was sie hätten tun können. Und zwar, finde ich, ist, also voll viele sagen ja irgendwie, oh, das ist mir jetzt schon zu sehr Marvel und ist jetzt so ein bisschen Hollywood makes D&D. Ja, aber also ganz ehrlich, für uns D&D-Fans sollte das eigentlich nur sowas wie ein schönes Schmankerl sein, wo man sagt, ah ja, geil, ist ein D&D-Film, den können wir uns mit unserer Gruppe angucken. Was dieser Film eigentlich machen soll, und da bin ich voll an Bord, der soll den letzten Hinterhans ansprechen, der sich sonst zu cool ist für D&D, damit er danach sagt, ah, ich gucke mir das vielleicht mal an. Jo. Und das ist genau das, was sie halt richtig machen. Also ich finde, es braucht halt diesen Humor, es braucht diese Zugänglichkeit. Ich finde den Cast super getroffen. Klar würde es mich mega freuen, wenn sie ein bisschen mehr, sich einen Tacken mehr getraut hätten. Also ein gutes Beispiel ist leider der Tiefling. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Schauspielerin heißt. Sophie. Ach, ist ja auch egal. Aber der Tiefling Druid, der halt in dem Film drin ist, sieht halt aus wie ein normaler Mensch mit sehr kleinen Hörnern. Und ab und zu sieht man ihren Schwanz hinten. Und der ist halt auch so ein sehr filigraner Schwanz. Jetzt kann man darüber reden, vielleicht ist sie nur ein Halbtiefling. Das wurde ja jetzt auch eingeführt, dass es halt nicht nur mehr Halbelfen gibt und Halborks, sondern es gibt jetzt auch Halbtieflinge und Halbgnome und Halbzwerge und alles drum und dran. Und vielleicht ist das ja bei ihr der Fall. Aber das ist noch die eine Sache, die mir so ein bisschen gefehlt hätte, wenn es wenigstens einen Charakter in der Truppe gegeben hätte, der halt wirklich so heraussticht. So im Prinzip der eine Edgelord-Spieler, die eine Edgelord-Spielerin am Tisch, die halt sagt, nichts gegen die Leute, die das tun, es ist vollkommen fein, aber es gibt immer diesen eine, ich bin diese eine Person gewesen, erst vor kurzem, die halt sagt, ich spiele einen Tiefling-Hexenmeister. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Und ich bin dann richtig dark und moody und edgy und sehe so aus. Und irgendwie hätte ich mir noch gewünscht, dass es das halt gäbe. Gibt's halt jetzt nicht, ist auch vollkommen okay. Aber ansonsten finde ich, gibt's viele kreative Entscheidungen. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sich darüber beschwert haben, so, warum kann die sich denn in einen Eulenbären verwandeln? Das können Druiden doch gar nicht. Ja, ist ja aber auch scheißegal, wenn es gut aussieht und Spaß macht, ehrlich gesagt, weil es ist ein Film. Und es gibt halt auch, wenn man sich in D&D, wenn man wieder auf die D&D-Schiene geht, wenn ich jetzt die eine Spielerin habe, die jetzt sagt, hey, oder den einen Spieler, der jetzt sagt, hey, ich will unbedingt einen Druiden spielen und mein absolutes Lieblingsmonster ist der Owlbär, der Eulenbär, kann ich mich in den verwandeln, aber dafür kann ich mich in nichts anderes verwandeln. Hätte ich gesagt, alles klar, bauen wir in eine Background-Story ein, machen wir.
Ja.
Das ist ja das Coole an D&D, also nicht alles muss so stehen, wie es in den Regeln ist. Und
stimmt.
Man kann alles verändern. Deswegen finde ich das vollkommen fair. Ich glaube, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Nina. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich glaube, warum dich der zweite Trailer nicht so gehuckt hat, ist halt einmal, es ist sehr viel gewesen, was man auch im ersten Trailer gesehen hat, mit so minimalen Story-Ergänzungen. Und das erste Mal wurden so ein paar Szenen ein bisschen länger gezeigt. Und ich glaube, wenn du diese längeren Szenen, und ich meine, das ist diese Anfangsszene, wenn sich der Barde und die Barbarin versuchen zu befreien, das ist halt so eine, wenn du die aus dem Kontext nimmst, ohne diese Charaktere richtig zu kennen, finde ich, ist das manchmal so eine Szene, die dann, die auch komplett den Humor verliert, wo man so danach sagt so, ja, ist jetzt auch nichts Neues. Irgendwie habe ich genau diese Konversation und diese Auseinandersetzung in einem anderen Setting auch schon gesehen. Und deswegen, ja, ich bin halt gespannt, wie der Film im Ganzen funktioniert. Ich freue mich extrem drauf. Und um auch nochmal wieder den Bogen zurückzuschlagen, ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute danach sagen werden, hey, wenigstens mal für eine Runde oder für zwei würde ich voll gerne D&D ausprobieren. Und wer weiß, vielleicht wird es genauso sein wie bei meiner Gruppe, die halt davor nie D&D gespielt hat und jetzt sagt, hey, wir wollen unbedingt noch eine Kampagne. Who knows? Also deswegen, also ich finde, es muss mehr davon geben. Ich freue mich auf die Serie, die kommt. Ich wünschte mir, sie würden ein Remake machen von der alten Cartoon-Serie.
Ja gut, Vox Machina ist ja auch...
Vox Machina ist ja auch ein Punkt.
Genau. Dazu gibt's dann jetzt, ich glaube, dieses oder nächstes Jahr kommt noch zusätzlich...
Mighty Nein.
Genau.
Was?
Da freue ich mich. Zweite Kampagne von Critical Role, die jetzt auch als Cartoon dargestellt wird. Auch wieder bei Amazon Prime.
Wurde von einer Woche oder vor anderthalb oder so announced, ja.
Wurde schon ein bisschen früher announced im englischsprachigen Bereich.
Also ich hab's also, auch auf dem Englisch. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, also dass es so lange her ist, aber bei mir ist es nicht.
Definitiv vorm Start der zweiten Staffel von Vox Machina wurde es schon gesagt. Und wir haben ja mittlerweile den 8. Vox Machina
so.
Staffel 2 ist vor 2 Wochen rausgekommen. Also mindestens 3-4 Wochen ist es schon her.
Du machst
aber gut, dann gab's jetzt vor anderthalb Wochen erst den Trailer. Das meinte ich dann wahrscheinlich, ja.
Trailer habe ich noch gar nicht gesehen. Ich will das auch gar nicht gucken. Ich will mich überraschen lassen, so wie bei Vox Machina.
Aber du machst ja auch immer eine spoilerfreie Review von den einzelnen Folgen, habe ich gesehen.
Genau, ist einfach eher so ein Moodpiece, wie fühle ich mich danach.
Okay, ich möchte jetzt gar nicht näher auf die Staffeln eingehen. Ich würde ultra gerne jetzt einen kompletten, wie findet ihr die Szene machen, aber das spare ich mir. Stattdessen habe ich eine andere interessante Frage. Was ist euer Lieblingscharakter aus der ersten, beziehungsweise aus der zweiten Staffel?
Oh, it's me, Grock.
Da kann ich mich tatsächlich nicht ganz drauf festlegen. Also einfach Grog, weil er ist cool und er erinnert mich jedes Mal an den einen Charakter von meinem Hase Pupsi. Okay. Also von meinem Freund, der hat nämlich genau so einen Charakter auch gespielt. Das Ding daran ist, ich finde Pike aber auch ganz nice.
Mhm. Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe in beiden Staffeln habe ich jeweils einen anderen Lieblingscharakter. Tatsächlich.
Wer war's bei Staffel 1?
Bei Staffel 1 war's Percival.
Der ja im Prinzip der Hauptcharakter der Staffel war.
Aber nicht, weil er der Hauptcharakter war, sondern weil ich diese Geschichte, diese Line, wie dieser Charakter dann gefühlt hat und so, weil ich das einfach nur geil fand. Ich konnte es komplett nachvollziehen. Ich konnte diesen Emotionsanstieg, den dieser Charakter durchmachen musste, nicht nur diesen Hass, sondern auch diese Verwirrtheit dann, konnte ich komplett nachvollziehen. Ich weiß nicht warum, ich liebe den. Und in Staffel 2 kann es aus meiner Sicht nur einen einzigen Lieblingscharakter geben. Und das ist Scanlan.
Scanlan ist ein sehr gut geschriebener und sehr unterschätzter Charakter.
Oh ja.
Was ich halt generell liebe, und das betone ich immer wieder gerne, weil ich kann es verstehen, dass man sich zum Beispiel Vox Machina die ersten beiden Folgen anguckt und irgendwie sagt, Ja, irgendwie ist mir das zu albern oder mir ist das zu vulgär und das ist halt sehr pubertärer Humor und so weiter. Aber was ich an Vox Machina wirklich zu schätzen weiß und was ich auch immer wieder und wieder sage, Vox Machina ist das Suicide Squad, wenn sie tatsächlich eine Familie wären.
Mhm.
Weil das ist das, was ich bei, um mal auch in ein anderes Thema wieder reinzuschlagen, womit ich mich gut auskenne, Filme, das ist eine Sache, die ich bei The Suicide Squad hasse. Dieses eine Gruppe von Anti-Helden, die sich zusammenfinden und scheiße sind, aber in Wahrheit sind sie eine Familie. Ich glaube zu keinem Zeitpunkt, dass die sich irgendwie füreinander interessieren.
Ja.
Nicht eine Sekunde. Und Vox Machina, diese Serie, hat so viel Herz und schafft es halt wirklich, diesen pubertären Humor, den es ja durchaus gibt, wie in jeder guten D&D-Gruppe, Spaß. Wenn ihr eine super ernste Rollenspielgruppe habt, ist das vollkommen okay. I was making a joke. Aber dass du halt diese super ernsten Momente hast, gemischt eben mit diesen, die lieben sich alle wie Brüder und Schwestern, die wollen, dass alle überleben und kämpfen füreinander. Und es ist halt eher so ein, wir retten die Welt, weil in dieser Welt leben halt meine Freunde. Und das ist so gut gemacht. Also ich finde wirklich, Vox Machina ist am Ende des Tages auch eine Sache, wo gerade auf einem emotionalen Level können sich viele Storyteller was abschneiden. Also es ist schön gemacht.
Auf so jeden toll. Fall. Nina.
Was ich noch...
Oh, sorry. Die letzte gut. Folge, die bisher raus ist, die hat mich richtig hart mitgenommen.
Nein, also mich hat am meisten mitgenommen derzeit Staffel 2, Folge 5. Und ich musste mir diesen einen Song, musste ich mir auf Deutsch angucken, auf Englisch angucken, dann nochmal auf Deutsch, dann nochmal auf Englisch. Und erst dann konnte ich weitergucken.
Das war das mit der Sphinx, ha?
Huh? Ja, Scanlan und die Sphinx.
Das war eine sehr, sehr gute Folge. Aber auch die letzte Folge kann ich verstehen. Die schaffen es sehr gut. Was sie auch sehr gut schaffen, ist diese Drei-Akt-Struktur in drei Folgen aufzubauen, dass du am Ende erst am Ende den Cliffhanger hast. So richtig.
Das ist so schlimm. Ich will unbedingt weitergucken.
Ich weiß, dass meine Spieler bei mir in jeder Session irgendwie einen Cliffhanger haben.
Oh, hör mir auf.
Ja, ich finde, in der normalen Session ist es ja auch vollkommen normal, da spielst du ja auch x Stunden.
Mhm.
Ich bin gerade noch dabei, was rauszusuchen, weil ich würde an der Stelle gerne eine super heiße Empfehlung machen.
Gerne.
Eine super heiße Empfehlung deswegen, weil es älter ist. Schon 4 Jahre, 3 Jahre. Die meisten Leute werden, ist ein englischer Kanal, leider. Also nicht leider, sondern es wäre cool, wenn ich jetzt jemanden promoten könnte, der auch aus unserer Region kommt, sozusagen. Die meisten werden ihn aber kennen. XP to Level 3, Jacob. Der hat vor Ewigkeiten mal eine Reihe gemacht mit How to be a good player und das anhand verschiedener Leute von Critical Role gemacht. Er hat das zu Marisha Ray gemacht, also diejenige, die Keyleth spielt. Er hat das zu Travis William gemacht, also derjenige, der Grog spielt. Ich suche gerade noch, wo sind die anderen nicht? Great. Auf jeden Fall hat er das eben auch zu, ich habe, glaube ich, gerade die Playlist gefunden. Lessons with Critical Role, das sieht doch gut aus. Es waren auch nur 4 Videos. Genau, er hat das mit Travis William gemacht, also derjenige, der Grog spielt. Er hat das mit Taliesin Jaffe gemacht, derjenige, der Percy spielt. Und er hat es halt mit Matthew Mercer gemacht für die Dungeon Master. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Das ist halt so ein, falls ihr euch selbst mal ein bisschen mehr ausprobieren wollt in Rollenspielen und wie entwickle ich eigentlich einen Charakter und wie spiele ich einen Anti-Helden und wie achte ich am Tisch darauf, wie ich mit meinen MitspielerInnen umgehe. Super Videos. Super gute Videos.
Hey, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, wie schnell so eine Stunde vergehen kann?
Ja.
Das ist faszinierend. Vor allem, wir haben so viel geredet und ich könnte im Prinzip jetzt den ganzen Abend noch weiterreden.
Ja, also ich habe noch ein bisschen Zeit.
an dieser Stelle, nachdem wir ja vor allem gerne auch Anfänger betonen, beziehungsweise Leute, die was mit Pen and Paper anfangen wollen. Wenn euch das ganze Thema Pen and Paper interessiert, dann schaut auf jeden Fall unten mal in die Kanalbeschreibung rein, beziehungsweise in die Podcast-Beschreibung. Dort ist auch der Link für das Projekt Kaera. Wir sind nämlich ein Discord-Server extra für Spielanfänger, für Leute, die sich um das Thema Pen and Paper interessieren oder auch für erfahrene Spieler, die gerne einen One-Shot leiten und dafür noch Leute suchen oder für Leute, die einfach irgendwo mitspielen wollen. Alles kann, nichts muss.
Genau. Und wer weiß, vielleicht findet ihr ja auch da eure nächste Gruppe oder euren nächsten Lieblings-Dungeon-Master. Who knows?
Genau. Kann alles passieren. Ich meine, ich persönlich möchte aus meiner Sicht sagen, als Dungeon-Master hat man es auch ab und zu mal richtig schwer. Und ich habe jetzt schon großes Respekt an jeden, der sich dann selber versucht und sagt, hey, ich möchte einen DM versuchen. Denn DM sein ist nicht immer einfach, aber es macht Spaß. Es macht sehr viel Spaß.
Total.
Vor allem, wenn man
den wichtigsten Aspekt rausgelassen.
Welchen?
Nicht nur kann man hier eventuell seinen DM für die Zukunft finden. Nein, man kann auch mit uns sogar privat reden.
Stimmt, wir hocken immer öfter im Discord.
Eben.
Sag mal, Tommy, was liegt jetzt noch so bei dir an? Was sind jetzt so die nächsten größeren Projekte, wo du in Planung hast? Magst du vielleicht dazu ein bisschen was spoilern vielleicht? So?
Ach, ich kann gerne ein bisschen was spoilern, weil das sind alles Sachen, die ich jetzt so in Erwägung gezogen habe, aber wer weiß, wann ich die umsetzen werde. Deswegen kann ich gerne mal einfach raushauen. Also YouTube-technisch muss ich tatsächlich mein Video für nächste Woche komplett umplanen. Ich wollte eigentlich über ein deutsches Indie-Studio reden, was gerade dabei ist, eine Graphic Novel im Sinne von Dungeons and Dragons rauszubringen. Tavern Talk.
Ganz kurz, meinst du dazu, das habe ich auf TikTok jetzt schon so oft gesehen, dieses diesen VTT quasi, aber wo die Spieler als 3D-Avatare durchrennen?
Nee, das nicht. Das tatsächlich
okay, okay, okay.
Nicht. Was ich meine, ist einfach so, also vielleicht kennen einige von euch das Spiel Coffee Talk. Da geht es darum, dass ihr einen Barista spielt, der praktisch mit seinen Getränken seinen Gästen hilft und deren Lebensgeschichte miterlebt, so ein bisschen. Ah, okay. Und die Leute haben sich das Konzept genommen und haben gesagt, hey, ihr spielt einen Tavernenbesitzer, der mit seinen Drinks praktisch den Abenteurern, AbenteuerInnen, die in seine Taverne kommen, bei ihren Quests hilft und ihnen Status-Boosts gibt, die sie gerade brauchen und so weiter. Also richtig, richtig cool. Und das ist gerade in Entwicklung. Darüber wollte ich eigentlich ein Video machen, aber ich bin gerade ein bisschen am Quatschen mit denen und muss das halt auf eine Woche verschieben. Deswegen mal gucken, okay, was da kommt. Eine Sache, die ich wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen anfangen werde aufzunehmen, was ich vielleicht so ein bisschen teasen, spoilern kann. Ich habe ein relativ großes Livestream-Projekt in Planung.
Oh!
Von dem bis jetzt noch keiner was weiß.
Das heißt, wenn wir die Folge, nehmen wir mal an, ich würde die Folge morgen um 12 veröffentlichen. Hätte ich gut rausgespoilert.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, es kann auch noch super lange dauern, bis ich das wirklich in die Tat umsetze, weil es gibt dann noch so viel, was ich irgendwie anpassen muss und so weiter. Aber ich will das Announcement-Video vielleicht in den nächsten 2 bis 3 Wochen auf jeden Fall mal raushauen und da mal gucken, wie die Reaktion ist, weil basierend auf der Reaktion kann ich ganz oft dann herausfinden, ob die Leute überhaupt Bock drauf haben.
Na ja, zwar, klar.
Das ist jetzt ein bisschen weird. Und zwar möchte ich den allerersten und hoffentlich danach jährlichen Tommys Tavernenturnier machen.
Oh, da hast du jetzt meine Neugier geweckt. Was hast du dir darunter vorgestellt?
Und zwar soll das eine Dungeon and Dragons Kampagne werden, in der PvP im Fokus liegt. Also Player versus Player.
Aha.
Und zwar möchte ich im Prinzip ein Wrestling-Event für Dungeons and Dragons CreatorInnen aufrufen, in dem also in dem zwei Spieler gegen zwei SpielerInnen gegen zwei andere SpielerInnen antreten in einem Dungeons and Dragons Wrestling Match in meiner imaginären Taverne.
Nina?
Und ich möchte das.
Nina? Ich möchte nur kurz betonen, ja, Bars Royal, also ich hätte da einen Yando, einen Mönch, ja, will Greenie zufällig mit ihm zusammen an diesem Wrestling-Turnier teilnehmen?
Greenie nicht, aber ich hätte ein paar andere Charaktere.
Du hast uns schon deiner Idee.
Das ist halt, also ich stelle mir das richtig lustig vor, die Idee ist praktisch einen Livestream zu haben, der dann auch wirklich so ein bisschen Showmanship erfordert, wo ich praktisch der Ring-Announcer bin. Und dann eben halt, wie gesagt, zwei andere CreatorInnen gegen zwei weitere CreatorInnen antreten, die praktisch ihre Show abziehen und am Ende entscheiden, wie es bei allen Dingen ist, nun mal die Würfel, wer dieses Match gewinnt und in die nächste Runde geht und dann um Vecnas Gürtel kämpft als Preis.
Also hammergeil. Also ich finde die Idee hammergeil, wenn du Hilfe haben möchtest, ich biete sie hiermit an. Im Thema VTT bin ich sehr erfahren, vor allem was Foundry angeht.
Ja, da genau das ist halt der Punkt. Also vielleicht können wir uns da gerne nochmal zusammensetzen. Ich muss auch nochmal ein bisschen gucken, weil ich will mir auch jetzt auch noch das World Wrestling...
World Wrestling Mania.
Genau, World Wrestling Mania. Das will ich mir nochmal ranholen und gucken, ob ich die beiden Systeme irgendwie miteinander verbinde. Weil ich möchte zum Beispiel, also klar, also wenn du jetzt einen Monk spielen möchtest, ist das vollkommen klar. Aber was ich halt interessant finde an dem Tag-Team, ist halt zu sagen, alle Klassen sind erlaubt.
Ja.
Und das könnte schwer werden, aber ich bin halt gespannt, was man da machen könnte. Ich habe auch schon überlegt, hey, können wir dann irgendwie die Community mit einbinden, dass wenn die, keine Ahnung, eine Abstimmung machen, dass zum Beispiel ein bestimmtes Item in den Ring geworfen wird und so weiter.
Da hätte ich da aber eine andere Idee für dich. Also was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben ja im Mananerium, habe ich ja die Arena des Blutes gehabt. Und du musst dir das so vorstellen, die Spieler sind durch den Gang gegangen und die haben in einer Arena, haben sie gegen eine Gruppe von Mobs gekämpft. Aber die Arena hatte genau vier Quadrate und jeder in dieser Quadrate hatte einen anderen Elementschaden. Und am Anfang jeder Runde wurde zum ersten Mal für die Arena gewürfelt. Wie viel Schaden man bekommt, wenn man nicht rausgeht. Dann musste der Spieler, der dann am Ende des Zuges noch drin war, musste dann auch dafür würfeln, ob er es überhaupt schafft, diesen Elementschaden auszuweichen. Und dann kam nochmal ein extra Damage, falls der Spieler es nicht geschafft hat, auszuweichen. Und das war halt dann wirklich randomized, welcher Fleck jetzt drankommt, weil es komplett ausgewürfelt wurde.
Könnte man sich auch nochmal überlegen. Also wie gesagt, ich bin da gerade noch ein bisschen rumprobieren. Ich werde, wie gesagt, hoffentlich noch diesen Monat, aber mal schauen, das Announcement-Video machen. Da habe ich mir was sehr Lustiges überlegt. Also, und wer weiß, vielleicht spielen wir dann in 3 Monaten oder in 6 Monaten, wenn dann alles fertig ist, dann das allererste Mal das alljährliche Tommys Tavernenturnier. TTT.
TTT. Also ich wäre dabei, auf jeden Fall. Mich hast du.
Charakter reinpassen würde von den ganzen Charakteren, die irgendwie noch gefühlt hinter mir stehen und alle schreien ich.
Aber meine Lieben, Tommy, vielen, vielen lieben Dank, dass du, ich werde jetzt den Podcast beenden, ne? Beziehungsweise die Folge beenden. Es klingt die so, die Aufnahme beenden. Ne? Wir haben jetzt fast 1,5 Stunden gequatscht und ich glaube, in dieser Dreierkonstellation, ich glaube, wir würden uns noch 2 Stunden verquatschen. Habe ich irgendwie so das Gefühl.
Ja, bei mir, ja, ist halt, sobald der Ball am Rollen ist, ist es halt schwierig aufzuhören.
Aber es macht dich sympathisch, Tommy, und deswegen von meiner Seite
aus. Vielen lieben
nochmal,
Dank.
Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du überhaupt da warst, dass du die Einladung angenommen hast. Ich habe ja. Das weiß Nina noch gar nicht. Das habe ich Nina gar nicht erzählt. Du hast deinen Discord-Server announced. Und ich glaube, ich war, keine Ahnung, der 10. oder so, der was in deinem Discord gelandet ist. Oder waren es schon ein paar mehr? Ich war auf jeden Fall der erste Mönch.
Ach, bei mir im Discord. Ich dachte gerade bei Nina im Discord. Nee, ja, stimmt. Okay. Ach so, ja, klar. Ich habe dir damals auch gesagt, Mönch ist übrigens meine Lieblingsklasse. Du warst nur so, I know.
Genau. Und da habe ich dann geschrieben, ich habe es geschafft, im Discord-Server dir einen Ding zu verpassen. Einen, ach, verdammt, Wortfindungsstörungen. Boah. Er hat gesagt, ja, aber dazu dann erst später, wenn ich da, wenn ich nach der Arbeit fertig bin.
Fuck. Achso, ja, jetzt hab ich's nicht. Oh.
Es gibt einen Teaser? Server über D&D, auf dem ich noch nicht drauf bin.
Nein, nein, kein Teaser, sondern Nina, was liebe ich bei euch? Um euch zu ärgern, baue ich immer am Ende einer Session einen
Cliffhanger.
Einen Cliffhanger, danke.
Ah, stimmt. Ja, ja, stimmt. Da hast du mich angeschrieben, mit, ob ich Lust habe auf den Podcast. Ja, und ich muss sagen, ey, auch nochmal von mir, vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid tatsächlich die ersten CreatorInnen in der Pen and Paper Deutschland-Szene, mit denen ich was machen durfte in der Form. Deswegen danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich weiß das wirklich, wirklich zu schätzen. Und generell muss ich sagen, dass die ganze Szene halt auch wirklich, wirklich herzlich ist. Also auch an alle da draußen, wenn ihr deutsche D&D-CreatorInnen trefft, schaut euch gerne das Zeug an, unterstützt die Leute. Denn nur so wird das Hobby größer und schöner und vielfältiger. Danke.
Genau. Und wir wollen dich natürlich gerne auch öfter hören. Ja, das heißt, es kann durchaus sein, wenn Nina mal zum Beispiel sagt, sie hat keine Zeit, dass ich dann dich anschreibe und sage, hey, hast du Lust?
Ja, klar, warum nicht? Also, klar, jederzeit.
Nein, aber in diesem Sinne, Nina, auch an dich, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute wieder dabei warst.
Du weißt, einfach anschreiben, ich bin da.
Genau. Und, ja, wollen wir jetzt auswürfeln, wer das letzte Wort heute hat?
Ich muss den Aulberg gehen, Sekunde.
Warte, ich muss meine Würfel holen. Den B20 zum Auswürfeln.
Plus 0?
Plus 0.
Plus 0.
Okay. Das wäre bei mir eine 14.
Ich hab eine 4.
Warte mal, ich muss gerade meinen Bildschirm teilen, weil ihr mir das sonst nicht glaubt.
Natural 20.
Ja, ja, warte mal. Share your screen. Na, wo ist es? Screens. Go live.
Ja, und da ist die Natural 20. Tommy, dir gehört das letzte Wort der Folge.
Ja, diese Runde geht auf mich. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal. Euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Würfelrollen und bei vielen, vielen Abenteuern, die ihr da draußen wahrscheinlich noch erleben werdet. Bis dann.
Ciao, ciao, ihr Lieben.